Glück auf und herzlich willkommen zum Podcast Auebad Schlema informiert. Es geht heute um eine Stadtratsentscheidung. Der Gesprächspartner ist der Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Auebad Schlema, Heinrich Kohl. Heinrich Kohl, das markante Gebäude kennt jeder. Es geht um die ehemalige Wellnerfabrik.
Ja, also es geht um das, was die Einheimischen entweder unter Wellner, August Wellner oder ABS aus DDR-Zeiten kennen. Das Objekt ist ja zum Teil um die Jahrhundertwende oder in den ersten Jahren des 20. errichtet worden. Und wie alle Einheimischen wissen, war das Besteckwerk das größte der DDR und hatte auch zwischen den beiden Weltkriegen bedeutsame Produkte. Ob das Besteck nun wirklich auf Kreuzfahrtschriften eingesetzt wurde ist oder nicht, man findet das Besteck überall im Antiquitätenhandel, auf besseren Flohmärkten. Also es ist bundesweit durchaus vertreten und bei Kennern ist Wellner Besteck geschätzt.
Das auf jeden Fall. Nun steht aber dieses Gebäude schon seit vielen Jahren, war ein Schandfleck in Auebad Schlema. Aber die Stadt hat gesagt, nee, Abriss ist nicht. Warum das Ganze? Also warum hat die Stadt einerseits viel Geld in die Hand genommen und andererseits natürlich gesagt, dieses Gebäude muss erhalten bleiben?
Das Gebäude muss erhalten werden im Hinblick auf die Bedeutung, sowohl vor dem Krieg als auch nach dem Krieg für die Besteckindustrie und ist auch sonst von der Architektur wichtig. Einige Dinge sind neu, wie Stahlskelettbau und ähnliche Dinge. Und sie sind sozusagen von der Architektur und der technischen Konstruktion erhaltenswert und sind markant städtebaulich dominantes Gebäude. Und da hat sich der Stadtrat zwar ziemlich einmütig, aber doch erst nach einer Reifungsphase für den Erhalt des Gebäudes entschieden. Aber schon immer, dass die äußere Hülle zumindest das Primat erst hat.
Jetzt weiß jeder, der sich ein ganz kleines bisschen mit Architektur auskennt und natürlich auch weiß, was heutzutage auf dem Bau gezahlt wird, beziehungsweise wo die Baukosten liegen. Das sind Millionensummen tatsächlich schon investiert worden.
Ja, die sind in der Vergangenheit investiert worden und am Bau war immer schon Konjunktur, mal hoch, mal runter. Da kann man sich jetzt also, das kann auch für die Zukunft jetzt das immer wieder geben. Wir haben für den Erhalt der äußeren Hülle mit Fördermitteln, muss man sagen, 6,4 Millionen investiert. Unser Eigenmittelanteil ist 1,81 Millionen. Der Rest sind dann Fördermittel aus dem Städtebauprogramm. Das muss man sagen. Es ist also bedeutsam, es ist keine Einzelförderung, sondern eben eine städtebauliche Förderung mit Mitteln des Bundes und des Landes.
Jetzt haben Sie das investiert, ohne genau zu wissen, wofür das Gebäude zukünftig genutzt werden soll. Es gab verschiedene Überlegungen, wenn ich es richtig weiß.
Ja, also im modernen Bau gibt es das auch häufiger, dass man nicht genau weiß, für was man das nutzt. Nicht jeder ist ein Häuslebauer, weiß genau, wo er sein Haupt niederlegt. Bei Bürogebäuden wissen sie auch nicht, wer das nutzt und wann. Bei uns war das eher so, dass, als wir angefangen haben, noch keine private Nutzung erkennbar war. Deshalb haben also öffentliche Nutzung von Kulturräumen, Museumsausstellungsräume. Es waren also immer öffentliche Nutzung vorgesehen, für die es außer der Stadt niemanden gegeben hätte, der sich an der Finanzierung beteiligt, sodass wir bereits vor mehreren Jahren einen Teil des Gebäudes privatisiert haben an einen einheimischen Ingenieur, der das Ganze aber, wenn man nicht den steuerlichen Begriff der Liebhaberei nimmt, aber mehr aus Prestige und beruflichem Interesse erworben hat und hat dort sein Ingenieurbüro untergebracht. Und der restliche Teil gab es auch Nachfrage von Einheimischen eben als Gebäude für Wirtschaft, Handel und Gewerbe. Etwa nach dem Tenor, hier wurde erfolgreich im ausgehenden 19. Jahrhundert, beginnenden 20. Jahrhundert gewirtschaftet. Es war ein großes Werk, weltweit bekannt und man möchte von diesem Renommee leben. Aber manche Dinge entwickeln sich mit der Zeit.
Zerschlagen so, sich vielleicht auch.
Ja, und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir dann erstmal außer einer einfachsten Nutzung als Lagerhalle für den Katastrophenschutz jetzt keine große Verwendung hatten. Durch die Fusion, das sind auch Vorteile, kamen wir in Kontakt mit jemandem, einem Unternehmen, das also gewerblich Seniorenwohnheime, nennt man das genauer, Pflegeheime betreibt. Mhm. Und die betreiben das teilweise in Miete, teilweise aber auch in, wenn sie das so wollen, dann doch auch in Eigentum. Und hier war das vorgesehen, in Eigentum zu übernehmen. Es gibt ein großes Referenzobjekt in Thalheim, dort ist das Unternehmen auch tätig. Das Konzept ist so, man nimmt alte Industriegebäude, baut die aus zum Pflegeheim, mit dem Sinn, dass die Kinder, die den Pfleglingen ja doch letztendlich Hochbetagten unterbringen wollen, ihn sozusagen in seiner alten Heimat, da wo er vielleicht gearbeitet hat oder wo er sozialisiert ist, in der Jugend unterbringen. Das ist also ein schlüssiges Konzept. Man kehrt zurück an die Jugend oder die Wurzeln seiner werblichen oder beruflichen Tätigkeit.
Jetzt haben Sie einen ganz, ganz großen Sprung gemacht. Wir müssen die Hörer an dieser Stelle vielleicht noch mal ganz kurz mitgeben. Also es gibt mittlerweile tatsächlich eine Entscheidung des Stadtrats, die da besagt, Azurit, so heißt die Firma, so heißt das Unternehmen, wird dieses Pflegeheim käuflich erwerben.
Ja, es ist präziser, ist es eine Trägergesellschaft mit den Gesellschaftern von Azurit. Das sind aber Dinge, die jetzt für unsere Entscheidung nicht maßgeblich waren, sondern das schlüssige Konzept, das an den Beispielen wie in Thalheim dargestellt wurde, die hatten wir im Ausschuss vorher besichtigt, diese Dinge. Also das ist keine einsame Entscheidung oder kurzfristig, sondern das ist ein über 2-3 Jahre gewachsenes Projekt.
Jetzt könnte ja jemand kommen und sagen, na Mensch, jetzt verkaufen die das, haben schon 6,4 Millionen Euro investiert, 1,8 Millionen Eigenanteil. Da muss ja ordentlich Geld jetzt fließen, aber ganz so ist es, glaube ich, nicht.
Nein, also man muss ja sehen, wenn Sie ein denkmalgeschütztes Objekt, das gilt auch, wenn Sie ein Schloss haben wollen. Also so ist es nicht. Schlösser kriegen Sie auch nachgeworfen, die müssen Sie nur erhalten. Und so ist es hier auch. Dieses denkmalgeschützte Objekt muss unterhalten werden und muss innen ausgebaut werden. Und da entstehen natürlich Kosten, nicht hohe Kosten. Ende, sondern hier gehen wir vom Investitionsvolumen von 12 bis 14 Millionen aus, die müssen Sie ja für den Innenteil aufwenden. Hätte auch die Stadt machen müssen, wenn sie nicht gerade einen einfachen Lagerhaller nimmt. Alles andere hätte auch Geld gekostet. Und das muss man dann natürlich so pegeln, wie der Markt ist. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass auch im Wirtschaftsleben man, wenn man etwas verkauft, sogar noch was drauflegt, damit es ja jemand nimmt. Ich denke da nur an, als BMW Rover abgestoßen hat. Also es ist nicht ungewöhnlich im Wirtschaftsleben, dass man für eine Veräußerung sogar noch was bezahlt. Und hier zahlen wir den Anteil drauf, den wir investiert haben. Aber es ist ja nicht so, dass der einfach machen kann, was er will, sondern ist ja genau vorgeschrieben,
also zweckgebunden, was er zu tun hat, wie man so sagt.
An der Erhaltung des Gebäudes und das andere wirtschaftliches Können. Übrigens, das ist ja Sinn des Städtebaus. Es wird teilweise nicht verstanden, sondern ja, da kriegt man private Geld. Selbstverständlich soll der private Geld erhalten, dass er überhaupt in der Lage ist, städtebaulich schwierige Objekte zu unterhalten, dass wir immer diesen Städtebau für Eigeninvestitionen, Klammer auf, missbraucht haben, ist unserer Klammheit zu verdanken. Ziel des Gesetzgebers ist aber, die Fördermittel den Privaten in den Städtebaufördergebiet zugutekommen zu lassen. Das soll ja in der Tat eine echte Subvention sein.
Alles super, total klasse. Jetzt fragt der ein oder andere vielleicht auch, und ich frage es natürlich auch, wann geht's denn los? Wann werden die ersten einziehen? Ich glaube, das zieht sich noch ein bisschen.
Ja, wir haben ja jetzt 22, ist sozusagen bautechnisch rum, das muss man jetzt ehrlich sagen.
Auch die Aufträge sind vergeben.
Und 23 muss das dann durchgeplant werden. Ich gehe davon aus, dass es 24 richtig losgeht, selbst wenn man das Maßband oder irgendetwas noch 23 durchschneidet aus bestimmten steuerlichen Gründen. Es wird dann 24 losgehen und wird dann sicherlich von dem Unternehmen zügig durchgeführt.
Das heißt, vielleicht so ab 2025, 26 ja, könnten die ersten Senioren einziehen.
Da will ich jetzt dem Unternehmer nichts vorgeben. Es wird aber schon längere Bauzeit in Anspruch nehmen.
Also mit einem Jahr kommen wir nicht hin.
Ich gehe auf ein Jahr nicht, das ist ja ein sehr großes Gebäude. Mhm. Und ist ja unter Denkmalschutz, das ist ein Bestandsgebäude. Da müssen wir jeden Arbeit individuell durchplanen und verrichten.
Sie sind also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, gemeinsam mit dem Stadtrat entschieden und auch glücklich darüber, dass sich jetzt diese Lösung gefunden hat.
Naja, wir hatten sie ja schon wie bei dem skizzierten Ingenieurbüro gemacht. Das ist eine echte Privatisierung. Sie hat den Vorteil, sonst hätten wir es ja nicht gemacht, dass wir keine Folgelasten haben. Von den zurzeit viel diskutierten Heizungskosten kann man sich ja bildlich vorstellen. Wenn du keine Nutzung hast, musst du es aber heizen. Alles andere, Pflege, Überwachung, Kontrolle. Ja, und wenn du eine Nutzung hast, zum Beispiel für ein Kultur, ja, musst du auch das Personal für Kultur bezahlen. Und wenn du keine Förderung kriegst, ist das nicht darstellbar. Also wir haben das Objekt erhalten, ohne dass der Stadt oder der Gemeinschaft Folgekosten entstehen. Deshalb muss man sagen, das ist, ja, wenn das dann realisiert wird, ist das schon der goldene Weg.
Jetzt ist ja dieses Pflegeheim nicht das einzige Pflegeheim, was Auerbach Schlemer hat. Wie sieht's da mit dem Bedarf aus? Ist der überhaupt so groß, so ausgeprägt?
Naja, beim Bedarf ist das immer so eine Frage, hängt auch von den äußeren Abständen der Pflegeversicherung ab. Da aber die Pflege, gerade auch in Ostdeutschland, wegen der Doppelverdiener nicht von Verwandten durchgeführt wird, wird es immer eine Fremdbetreuung geben. Und deshalb wird der Bedarf weiterhin sehr hoch sein. Ich sehe auch nicht, dass der Gesetzgeber das ändern kann durch den Übergang. Es wird mehr professionellen Leuten übergeben. Die Schwiegertochter oder die Schwiegerenkelin, die sich dann für Großeltern oder Urgroßeltern aufopfert, die sehe ich nicht. Wir leben in keiner ländlichen Idylle des 19. Jahrhunderts mehr. Und das wird dann kommerzielle Fremdversorgung sein. Und da werden es ausreichend Pflegeheime entstehen an der Stelle. Ich sehe im Augenblick keinen Überbedarf, dass das natürlich von der Demografie ein bisschen einseitige Entwicklung ist. Das ist anzunehmen. Aber es entstehen ja auch Arbeitsplätze. Ist ja nicht so, dass das also nur ältere Leute bei uns wohnen, sondern müssen ja auch Pfleger dort eingesetzt werden. Und die können dann am Ort unsere Bevölkerung durchaus, ja, unterstützen von der Anzahl und auch vom Konsum oder vom kulturellen Leben.
Also, das wäre jetzt meine allerletzte Frage zu diesem Thema gewesen. Es ist ganz einfach so, Sie sehen auch nicht den Mangel an Pflegekräften beziehungsweise an Fachpersonal, sondern das ist dann etwas, was sich einfach einpegeln wird.
Ja, einen Mangel gibt es überall zur Zeit, aber es hängt von den attraktiven Bedingungen ab und von der Entlohnung. Und da ist ja im Pflegebereich auch in den letzten 2-3 Jahren einiges in die Gänge gekommen. Ist ja nicht mehr so, dass das am untersten Gehalts ist, sondern da hat sich ja einiges auf dem Markt verändert.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wenn Sie sich das Wellner-Gebäude einfach mal anschauen wollen, dann der Hinweis, das müsste Richtung Zschollau sein und dort beim Landratsamt, da ist dieser markante Bau zu sehen, die Außenhülle sieht schon perfekt aus. Innen drin ist noch viel zu investieren. Aber Sie haben es gehört, in 4-5 Jahren wird dort definitiv ein Pflegeheim einziehen. Ich sage vielen Dank Heinrich Kohl, dem Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Aue-Bad Schlemer. Glück auf!
Glück auf!